Es gibt über 650 dokumentierte Steinkreise in Schottland. Und über drei ganz besondere davon möchte ich heute mit euch sprechen. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute die drei schönsten Steinkreise von Schottland. Hallo, ahuye dunye, kimmerer Harschiff. Ob Nord oder Süd in Schottland, um Steinkreise kommt man quasi gar nicht drumherum. Einige sind von der Erde überwachsen und sind kaum noch zu erkennen. Andere stechen mit ihren Monolithen aus der Landschaft geradezu hervor. Und drei davon sind mir auf meinen Reisen besonders ans Herz gewachsen. Klar, meine Favoriten müssen nicht eure Favoriten sein. Deswegen schreibt mir doch einfach eine E-Mail oder trefft mich auf Social Media oder gebt einen Kommentar ab, welche Steinkreise euch besonders gut gefallen und wo ihr gerne hinfahrt. Ich lasse mich gerne inspirieren. Steinkreise strahlen natürlich eine wahnsinnige Faszination aus. Und diese Faszination wird auch noch genährt durch kürzlich erschienene Romane wie Outlander und die Verfilmung davon. Dort reist die Heldin Claire durch einen Stein in einem Steinkreis zurück in die Vergangenheit des 18. Jahrhunderts von Schottland, wo sie ihre große Liebe trifft. Und naja, ihr kennt das ja selber, schaut's einfach an. Das kann ich euch nicht garantieren, dass das passiert, wenn ihr in einem Steinkreis seid. Vermutlich, wenn ihr versucht, durch so einen Stein zu laufen, werdet ihr einfach nur starke Schmerzen danach haben. Aber dass dort eine besondere Atmosphäre herrscht, dass man dort vielleicht eine Verbindung mit einer Vergangenheit spüren kann, dass dort die Stimmung je nach Tageszeit, nach Lichtverhältnissen ganz eigen ist und eine tolle Atmosphäre erzeugt, das kann ich euch garantieren. Also es lohnt sich, zu diesen Steinkreisen zu fahren. Ich möchte kurz ein bisschen ausholen und vielleicht die Frage beantworten, worum handelt es sich bei Steinkreisen eigentlich und wofür waren die Dinger eigentlich da? Wie definieren wir das? Naja, wissenschaftlich hat man sehr lange Zeit von Henges gesprochen. Und das Wort Henge leitet sich ab von Stonehenge und Woodhenge. Das sind zwei Orte. Stonehenge ist euch sicherlich bekannt, die eben solche Anlagen aufweisen und über die ein Autor geschrieben hat. Und er hat dabei dann irgendwann nur noch über die Henges gesprochen und dabei hat er Anführungszeichen drumherum gesetzt. Er hat eigentlich gar nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie in der Literatur als Begriff festgelegt wird. Dennoch hat sich das so ergeben und mit der Zeit hat man versucht, eben diese Henges zu definieren. Da waren natürlich dann meistens Steinkreise mit drin, aber es gab noch viele andere umliegende Features, wie zum Beispiel, viele haben einen Graben gehabt, einige haben durch diesen Graben noch den Aushub drumherum als Deich gehabt, einige haben ja in Grabanlagen aufgewiesen etc. pp. Und so sind dann ganz viele verschiedene Definitionen oder Funde aufeinander gekommen und man hat versucht, ja, was macht denn jetzt so ein Henge aus? Man hat versucht, dieses Henge zu definieren. Klar, und was relativ einheitlich oder gut zu definieren ist, ist die Periode, in der sie aufgetreten sind. Das ist nämlich der Bereich der späten Jungsteinzeit bis hinein in die frühe Bronzezeit. Da reden wir also über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren, wo die in Mode waren. Irgendwann wurde es dann aufgegeben. Und da sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt, wo wir sagen, Mensch, das ist doch so schwer zu definieren, können wir wenigstens sagen, wofür die Dinger da waren. Da muss ich euch gleich enttäuschen. Es gibt auch nicht die eine Nutzungsart, die Wissenschaftler jetzt nachweisen können. In der Tat waren es vermutlich wohl mehrere Nutzungen, die dort stattgefunden haben. Es war wohl ein Versammlungsort. Es war wohl dann ein Platz, wo Rituale stattgefunden haben. Es kann auch ein Bestattungsort gewesen sein. In einigen Henges hat man eben ja Grabkammern gefunden. Es kann aber auch sein, dass dort bestimmt wurde, wann die Wintersonnenwende eintritt und sie dann gefeiert wurde. Sprich, es kann auch sein, dass eine astronomische Ausrichtung bei diesen Steinkreisen mitgedacht wurde. Kann. Ganz sicher können wir es heute eben nicht mehr sagen. Und dann müssen wir da, glaube ich, noch ein ganz wichtiges, ja, Gedankenbild zerstören, nämlich, dass es da einen Erbauungszeitpunkt gegeben hat. Als wäre ein Häuptling eines Stammes auf die Idee gekommen, so, ich werde jetzt mit meiner Gemeinschaft da auch mal so ein Ding bauen und in die Landschaft für die Ewigkeit setzen. So war das nicht gedacht. Es gab nicht den einen Bauherrn, sondern das waren Community-Projekte. Und zwar nicht nur unbedingt von einer Community, sondern vielleicht von mehreren Gemeinschaften aus der Gegend. Und die haben zusammen über Jahrhunderte diese Stätten gebaut, gepflegt und auch umgebaut. Einige haben angefangen als, ja, als Holzpfähle und wurden dann später in Steinanlagen umgewandelt. Ja. Und so findet man dann auch in der Mitte ganz viele unterschiedliche Dinge aus unterschiedlichen Zeiten, also zum Beispiel Keramiken oder Überreste von Bestattungen oder Pfostenlöcher, die darauf hinweisen, dass da eben nicht nur Stein war, sondern eventuell auch noch Bauten aus Holz, die das Ganze ergänzt haben oder die vorher da waren. Puh, also dieses Phänomen Henge ist riesig. Man kann quasi alles reininterpretieren, was man will. Und deswegen kam Alex Gibbons in einer Arbeit im Jahr 2012 auf den Punkt, dass er gesagt hat, vielleicht gibt es dieses Henge in dieser Form so gar nicht. Er hat den Begriff quasi wieder abgewertet, er hat ihn verworfen und hat gesagt, konzentrieren wir uns doch auf die eine Gemeinsamkeit, die sie alle haben. Es sind Kreisanlagen und in den meisten Fällen welche, die mit Steinen begrenzt waren. Und da sind sie dann wieder unsere Steinkreise, über die wir heute reden wollen. Und so bleibt eben am Ende nur diese Periode von Ende der Jungsteinzeit bis in die Bronzezeit und der Aufbau von Steinen, der das Ganze ja definiert. Genug von der Wissenschaft jetzt, aber starten wir doch mal rein in den ersten Steinkreis. Und das ist der Ring of Brodgar. Der Ring of Brodgar hat zwei Premieren für mich gebracht. Die erste ist, es war mein erster Steinkreis überhaupt. Die zweite ist, ich habe da zum ersten Mal erlebt, wie dumm Touristen sein können. Aber der Reihe nach. Als ich als junger 18-jähriger Mann Anfang 1990 zum ersten Mal nach Schottland gefahren bin, hat es mich auch auf die Orkney-Inseln verschlagen. Und da auf Mainland steht eben der Ring of Brodgar. Und der ist beeindruckend. Es ist der drittgrößte Steinkreis von Großbritannien überhaupt. Er hat einen Durchmesser von über 100 Metern, 104 um genau zu sein. Und es stehen noch 27 Steine. Das hat man selten, dass man so einen großen Steinkreis mit so vielen Steinen noch übrig hat. Und als ich damals dort aufgeschlagen bin, gab es einen leichten Wind, einen Sonnenschein, der Himmel war blau, ein paar Wolken und ansonsten war da nichts. Da war kein Auto zu hören oder zu sehen und es waren keine Menschen zu hören oder zu sehen. Damals konnte man noch in den Steinkreis reingehen. Heute ist das nicht mehr ohne weiteres möglich. Er wird oft abgesperrt, damit eben dieser Hügel, auf dem er steht, sich nicht weiter zersetzt. Aber damals war der Weg drinnen noch offen. Es gab ja noch nicht so viele Touristen. Und man konnte sogar bis in die Mitte des Steinkreises gehen, also sich wirklich in den Mittelpunkt reinsetzen. Und das habe ich auch gemacht. Und da war ich eben umgeben von blühender Heide und die Sonne schien auf mich herab. Und diese Atmosphäre, auch wenn ich nicht mystizistisch veranlagt bin, die hat mich eingefangen. Wie konnte sie das nicht? Ich saß dann also da eine Weile und hab das einfach auf mich wirken lassen, bis dann eben jener Reisebus ankam mit einer Gruppe von Italienern, sie ausspuckte und die sind dann tatsächlich auf Steine hochgeklettert und haben Affengeräusche gemacht. Das hat die Stimmung ein bisschen gekillt. Ich weiß ja, dass Zuhörer von My Highlands und Zuschauer nicht so sind und es soll auch gar nicht heißen, dass Italiener per se schlechte Touristen seien. Nein, nein. Aber damals diese Gruppe war eben so. Das hat mich besonders geärgert, weil eine Sache hat mich ja noch beeindruckt an diesem Steinkreis, denn einer von diesen Monolithen, der wurde von einem Blitz getroffen. Ich meine, was sind die Chancen dafür? Und das kann man heute auch sehen. Ansonsten ist der Ring of Brodgar ein relativ junger Steinkreis. Also relativ jung soll heißen, der wurde zwischen 3000 und 2500 vor Christus, ja, erbaut will ich gar nicht sagen, sondern betrieben. Und damit ist er ein bisschen jünger als die nahestehenden Stones of Stannis. Die Stones of Stannis waren früher auch im Steinkreis, heute stehen davon eben nur noch drei sehr große Monolithen und ein paar kleinere. Und natürlich muss man die zwei auch im Kontext sehen, denn der Ness of Brodgar, und das hat man damals noch nicht gewusst in den 90ern, als ich dort war, sondern das hat man erst 2003 entdeckt. Der Ness of Brodgar ist eine Anlage aus der Jungsteinzeit gewesen. Man hat dort Bauten gefunden, die sich komplett über diese Landenge zwischen den beiden Steinkreisen, den Stones of Stannis und dem Ring of Brodgar, erstrecken. Die Archäologen haben seit 2003, als man das dann entdeckt hat, eben immer wieder im Sommer Ausgrabungen gemacht und sie haben vielleicht auch nur einen Bruchteil dessen gefunden, was dort liegt, weil teilweise stehen da auch Gebäude drauf. Und diese Ausgrabungen sind jetzt just zu einem Ende gekommen. Sie werden das Ganze wieder zudecken und erstmal auswerten. Das heißt, wenn ihr da hinfahrt, werdet ihr vermutlich nichts sehen, außer ja, zugeschütteten Boden. Man macht das deswegen, weil der Stein lässt sich nicht anders erhalten, aus dem das gebaut wurde. Also sobald Witterung längere Zeit drauf trifft, wird der Stein zersetzt. Und deswegen, und auch aus Kostengründen, man will keinen großen Dom darüber spannen, das könnte keiner bezahlen, hat man es vorsichtig wieder zugeschüttet, sodass es eben in der Erde erhalten bleibt, so wie es über die Jahrtausende erhalten blieb. Und in diesem Kontext hat jetzt der Ring of Brodgar für mich natürlich noch viel mehr an Atmosphäre und Faszination gewonnen. Wozu war der denn jetzt da, der Ring of Brodgar? Naja, zum einen im Kontext von dieser Gesamtanlage geht man davon aus, dass es eine Art Treffpunkt war, beziehungsweise Prozessionen dorthin oder von dort gekommen sind. Ganz sicher weiß man es, wie bei diesen Anlagen immer, natürlich nicht. Aber die Idee, dass es sich um einen Tempel der Sonne handelt, wie es in älteren archäologischen Schriftstücken zu finden ist, die hat man eigentlich ausgeschlossen. Und eine These hat Nick Card, das ist der Projektleiter von den Ausgrabungen vom Ness of Brodgar, eigentlich vertreten ist, dass es vielleicht gar nicht so darum ging, jetzt hier ein Bauwerk in die Landschaft zu setzen oder Treffpunkte zu machen, sondern dass das Protzen, dass man es kann, ein wesentlicher Bestandteil dessen war. Wie kommt er da drauf? Von den 27 stehenden Steinen des Ring of Brodgar, und früher waren es vermutlich um die 70, also die müssen nicht alle gleichzeitig gestanden haben, aber es waren vermutlich 70, die über die Zeit gestanden sind, kommen die Steine aus 7 verschiedenen Steinbrüchen. Und man geht davon aus, dass 7 verschiedene Gemeinschaften vielleicht da auch mitgeholfen haben. Und die haben gesagt, guckt mal, was ich kann. Ich habe das gebaut. Jetzt mach du mal. Ja? So hat man also einerseits ein Gemeinschaftsprojekt gehabt, auf der anderen Seite hat man auch gegenseitig angegeben. Und dass das Ganze nicht unbedingt für die Ewigkeit gedacht war, darauf gibt es ebenfalls Hinweise. Also es war eine sehr für die Zeit gedacht. Es war nicht so, ich setze mir ein Denkmal, mein Mausoleum oder so, sondern es war wirklich ein für die Zeit gedachtes Projekt. Da kommt man deswegen drauf, weil hätte man es für länger geplant, hätte man die Steine wahrscheinlich tiefer eingegraben. Und das ist nicht der Fall. Also die Leute gehen davon heute, also die Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es eben so ist, dass man damals beeindrucken wollte in der Zeit und nicht die Nachwelt. Der Ring of Brodgar, die Standing Stones of Stannis, das nahe Grabmal Maes Howe, das Steinzeitdorf Scarabre, sie alle bilden zusammen das Neolithic Heart of Orkney. Also das ist ein UNESCO-Welterbe, das eben diese Anlagen alle mit umfasst. Und das alleine ist schon Grund genug eigentlich, sich Orkney einmal anzusehen. Also mein Tipp Nummer 1, Ring of Brodgar, aber nicht nur, sondern das gesamte Neolithic Heart of Orkney und einfach mal versuchen, die Atmosphäre zu genießen. Machremur. Der zweite Steinkreis, der mir besonders ans Herz gewachsen ist, ist der von Machremur. Er liegt auf der Isle of Arran. Die wird oft als Schottland im Miniaturformat bezeichnet. Und das zu Recht. Denn durch die Insel hindurch verläuft die Highland Boundary Fault. Das ist eine geologische Verwerfung, die Grenze zwischen Highland und Lowland Gestein markiert. Übrigens ein echtes Mekka für Geologen. In der Tat fühlt sich dann Arryn oben ein bisschen wie die Highlands an. Dort gibt es Berge und es ist eher eine Moorlandschaft, wilder. Im Süden hingegen finden sich fruchtbare Landschaften, auf denen auch Viehwirtschaft betrieben wird. Es gibt zum Beispiel ganz tolle Milchprodukte auf der Insel, Käse, Eis etc. Genau in diese Landschaft hinein wurden eben die Steinkreise von Machemur errichtet. Und zwar am Ausläufer eines Tals, das sich durch die Berge dort gezogen hat. Um Machemur zu erreichen, muss man allerdings 2 Kilometer Fußmarsch auf sich nehmen. Das ist gar nicht schlimm, denn unterwegs gibt es genug anzuschauen. Zum Beispiel ein Hügelgrab aus dem Neolithikum oder ein Steinkreis mit relativ runden Steinen. Nicht besonders groß, aber dennoch interessant anzusehen. Wenn ich über meinen Lieblingssteinkreis im Machemur spreche, meine ich eigentlich die Überreste von 2 Steinkreisen. Und da sei gleich mal gesagt, dass die Archäologen in der Gegend 11 Kreise identifizieren konnten. Es war also eine Landschaft des Neolithikums dort. Was macht diesen Platz für mich jetzt so besonders? Na, da ist zum einen eben die Kulisse mit den Bergen im Hintergrund. Übrigens, das Tal und die Berge formen dort eine ganz besondere Kerbe. Und durch diese Kerbe läuft während der Sommersonnenwende die Sonne hindurch. Das könnte schon ein Hinweis darauf sein, warum die Menschen damals genau hier Steinkreise aufgestellt haben. Vielleicht gab es eine astronomische Nutzung. Wir wissen es nur eben nicht. Neben der Landschaft machen vor allem die Steine selbst Eindruck auf mich. Warum? Der größte davon ist über 4 Meter groß. Daneben sehe ich wirklich aus wie ein Zwerg und das beeindruckt natürlich, wenn man davor steht, schon enorm. Und nicht nur das. Die Steine sind teils aus Granit gemacht worden, aber teils wurden sie auch aus rotem Sandstein herausgeschlagen. Diese Steine aus rotem Sandstein haben dann auch noch ganz besondere Verwitterungsspuren und es hat sich auf einer Seite da noch graugrüne Flechten angesiedelt. Wenn man also einen schönen Tag hat, in einer grasgrünen Landschaft mit knallroten Steinen und blaugrauen Flechten darauf, ergibt es ein Farbenspiel, das kein anderer Steinkreis aufweisen kann. Und das ist der Grund, warum Machemur für mich so besonders ist. Der Besuch lohnt sich übrigens auch deswegen, weil es dort jede Menge zu erkunden gibt. Zum Beispiel die Überreste einer alten Farm und auch alte Mühlsteine, die dort einfach entsorgt wurden, aus dem 18. Jahrhundert. Machemur also wegen seiner Größe und seiner Farbenpracht für mich ein wunderbarer Steinkreis, der nur noch von einem Steinkreis geschlagen werden kann. Callanish. Natürlich, der eine Steinkreis, der sie alle schlägt, das muss Callanish auf der Isle of Lewis sein, auf den äußeren Hebriden. Wenn man vor dem 4,5 Meter hohen Stein in der Mitte des Steinkreises steht, blicken immerhin fast 5000 Jahre Geschichte auf einen herab. Callanish ist älter als Stonehenge und es wurde rund 2000 Jahre rituell genutzt. Dabei wurde es erst Mitte der 1980er freigelegt. Das ist auch ein Grund dafür, warum es so gut erhalten ist. Immerhin stehen von seinem Hauptkreis noch alle 13 Steine. Man hat mich das als junger Mann damals beeindruckt, als ich dort zum ersten Mal an diesem Ort war. Damals gab es noch gar kein Visitor Center. Heute steht dort eine große Anlage, die natürlich neben einem Café auch noch alle möglichen Souvenirs verkauft. Übrigens, besuchen kann man den Callanish-Steinkreis immer noch kostenlos. Es ist allerdings sehr selten, dass man ihn einsam erlebt. Da muss man dann vielleicht schon spät am Abend kommen oder ganz in der Früh. Dennoch, selbst wenn man mit anderen dort ist, man verliert sich zwischen den Steinen. Die sind so hoch, wenn man dazwischen durchwandert. Es könnte tatsächlich sein, dass man nicht merkt, wenn einer dabei durch die Zeit zurückreist und verschwindet. Callanish ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Denn zum einen, es ist gar kein Kreis. Wenn man von oben drauf gucken würde, ergibt sich eher die Form eines Keltenkreuzes. Wobei, ich möchte betonen, die Kelten hatten nichts mit diesem Steinkreis zu tun. Das war lange vor ihrer Zeit. Das nächste, was seltsam ist, in der Mitte befindet sich ein Grab. Vermutlich kam das später dazu, aber auch das macht Callanish sehr einzigartig. Die Form der Steine regt die Fantasie auch nochmal besonders an. Es gibt welche, die sehen aus wie Reißzähne. Es gibt einen, der sieht aus wie eine Hand. Die Landschaft, in die sie eingebettet sind, die übrigens früher wesentlich fruchtbarer war, als sie erbaut wurden, tut ihr Übriges. Man sieht noch auf das Loch Roig nach hinten. Es ist also eine großartige Gegend. Nebenbei kann man sich die Steine sehr schön vom nahen Hügel aus ansehen. Da kann man dann direkt darauf runterblicken und sieht ein bisschen das Layout der Steine. Aber hoppla, jetzt rede ich die ganze Zeit von dem Steinkreis von Callanish. Das ist falsch. Callanish hat viele Steinkreise und zumindest vier davon sind sehr sehenswert. Der eine ist eben Callanish 1, das ist der beim Visitor Center, über den ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Mein Tipp ist aber, dass ihr, wenn ihr dort seid, euch einen Tag Zeit nehmt und alle Steinkreise besucht. Sagen wir mindestens eben diese vier, die ich genannt habe. Steinkreis 2 und 3 liegen nicht weit weg von der Straße, da ist eine kleine Parkbucht. Ich rate euch dennoch, zieht gute Schuhe an, denn wenn es geregnet hat, kann es da sehr matschig sein, auch wenn teilweise die Wege mit Bohlen befestigt sind. Und dann lauft ihr da ein Stück rein in diese wunderschön flache Landschaft und seht noch einmal zwei fantastische Steinkreise, die es wahrscheinlich schon alleine in diese Top 3 geschafft hätten. Aber mein besonderer Liebling am Ende oder Geheimtipp ist dann Callanish 4. Der liegt nochmal ganz woanders und da muss man auch vorsichtig an der Straße parken. Ich habe dort keinen anderen Besucher gesehen. Man muss sich ein bisschen da auf den Weg machen. Belohnt wird es durch einen wirklich einzigartigen, großartigen Steinkreis, fernab von der Straße, fernab vom Trubel, der sehr sehenswert ist. All das zusammen macht Callanish als Anlage und als Gegend zur Nummer 1 bei Steinkreisen für mich. Klar, das ist mein Favorit. Wie gesagt, erzählt mir, wenn ihr es anders seht. Das jedenfalls waren meine 3 liebsten Steinkreise, die mich besonders in Schottland beeindruckt haben. Wenn euch das gefallen hat, bitte ich euch, unterstützt mich finanziell per PayPal oder bei Steady dauerhaft. Wenn euch das zu viel ist, und das kann ich verstehen, dann gebt mir wenigstens ein Like oder ein Subscribe und drückt auf die Glocke. Oder lasst mir einen Kommentar, da ich werde garantiert darauf antworten. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ciri andraste, agis euch war.